Heute bei «Apropos» die Schweiz. Am 1. August feiern wir sie wieder. Wir zünden Feuerwerk, wobei das Jahr vermutlich eher nicht. Wir schwenken die Schweizer Flagge, beißen die Bratwurst und das 1. August-Weckli. Schweizer Symbol und Ritual gibt es ganzen Haufen. Aber wie viel Schweiz steckt eigentlich in uns selber? Was macht uns überhaupt typisch Schweizerin oder Schweizer? Das ist eine Frage, die Markus Freitag seit vielen Jahren umtritt. Er ist gebürtiger Deutscher und lebt seit 30 Jahren in der Schweiz. Viele kennen ihn aufgrund seiner Arbeit als Politikwissenschaftler an der Uni Bern, aber vielleicht auch für seine provokanten Fragen zu unserer Swissness, die er seit Jahren in seiner Kolumne im Tagesanzeiger stellt. Sind wir ordnungsliebende Bünzlis, kompromissverrückt? Und wie kurz ist eigentlich unsere Zündschnur? 52 von solchen Fragen hat er in seinem neuen Buch verpackt und mit Zahlen und Erkenntnissen geschmückt. Heute gehen wir ein paar von diesen Fragen durch. Markus Freitag ist unser Gast in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Aregger. Hallo, willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Herr Freitag, Sie sind Ende 20 in die Schweiz gekommen. Möchten Sie sich erinnern an die allererste Frage, die Sie sich über uns Schweizerinnen und Schweizer gefragt haben?
Das ist natürlich schon sehr, sehr lange her. Das war Mitte der 90er Jahre. Und das Erste, was ich mir vielleicht überlegt habe, war, ob es wirklich stimmt, was die Leute zu mir gesagt haben, als ich in die Schweiz gekommen bin, dass sie gesagt haben, das ist ja gar nicht so ein großer Schritt, weil die sind ja so wie wir, also wie die Deutschen. Und ich habe mich dann gefragt, ob das auch wirklich so ist. Sind denn die Schweizer so wie die Deutschen? Bin recht schnell darauf gekommen, dass natürlich die Schweiz vielfältig ist und mehrere Sprachregionen hat. Und dass es natürlich auch Gemeinsamkeiten gibt, aber auch Unterschiede. Ein Unterschied ist mir sehr schnell bewusst geworden, dass man sich hier damals noch zur Begrüßung immer drei Küsschen und nicht zwei gegeben hat. Und dass aber auch nicht alle drei Küsschen bekommen haben, sondern dass man sich die erstmal erarbeiten musste. Also wenn man neu zu einer Gruppe hinzukam, gab es Leute, die sich mit drei Küsschen begrüßt haben. Und mir wurde dann die Hand erst einmal entgegengestreckt. Und ich hatte dann zu arbeiten, dass ich diese drei Küsschen dann bei der Verabschiedung bekomme oder eben nicht.
Nach 30 Jahren im Jahr hat das funktioniert, so bei den meisten.
Ich bin inzwischen erfolgreich, was das angeht.
30 Jahre später haben Sie ein Buch veröffentlicht mit lauter von diesen Fragen, die Sie eben zu unserem Swissness gestellt haben in den letzten Jahren. Wie ist es dazu gekommen? Also wer kommt das Interesse von Ihnen so an dieser Schweizer Identität?
Ja, zum einen ist es natürlich ein wissenschaftliches Interesse. Ich bin Politikwissenschaftler. Ich beschäftige mich stark mit generell mit Einstellung, Überzeugung, Haltung der Schweizerinnen und Schweizer. Es hat einmal einen Politologen gegeben, der auch gesagt hat, die Schweiz, das ist wie, sind wie drei Personen, die mit dem Rücken zueinander stehen und jeweils in eine andere Richtung schauen. Nämlich die eine Person nach Deutschland, die andere nach Frankreich und eine dritte nach Italien. Das hat mich eigentlich fasziniert, dieses Bild, dass es also drei Personen gibt, die eng beieinander stehen, aber gleichzeitig irgendwie einen Vergleich anstreben vielleicht mit anderen Nationen. Und dann wollte ich eben diese Vielfältigkeit, die hat mich angezogen, die wollte ich erforschen. Und das habe ich dann auch gemacht, nebst dem, dass die Schweiz natürlich für uns PolitikwissenschaftlerInnen ein enormes oder ein interessantes Forschungsfeld ist, aufgrund des politischen Systems schon, der direkten Demokratie, der Konsensusdemokratie, der unglaublichen Machtbrechung, Machtteilung. Das war das wissenschaftliche Interesse und dazu kam natürlich auch eine private Einbindung, die ich hatte von vornherein. Ich habe eine Bernerin kennengelernt, habe diese geheiratet. Meine zwei Kinder sind in Zürich groß geworden, sodass ich also letztlich nicht nur die Schweiz im Großen verfolgt habe, in den Parlamenten oder in der demokratischen Ausgestaltung, sondern eben auch im Kleinen, in der Familie oder am Stammtisch.
Und so haben Sie ganz viele Fragen entwickelt. Wie gern hören wir Schweizerinnen und Schweizer eigentlich, wie wir sind? Also ecken Sie ja da manchmal an mit Ihren Fragen?
Also ich schreibe jetzt die Kolumne seit fast 4 Jahren und da hat es natürlich immer wieder mal den einen oder anderen Kommentar gegeben, der mir eine bestimmte Anmaßung auch vorgeworfen hat, aber das ist die absolute Minderheit. Manchmal reicht auch ein Verweis auf meine Herkunft und wer ich eigentlich bin und dass ich ja eigentlich aus dem nahegelegenen Schwarzwald stamme und das beruhigt die Menschen seltsamerweise immer sehr.
Welches Bild oder welches Klischee, das Sie vielleicht am Anfang hatten, wo Sie in die Schweiz gekommen sind, hat sich in den 30 Jahren so gar nicht bestätigt?
Also man muss natürlich dazu sagen, dass ich die Schweiz schon auch kannte in meinen jungen Jahren und habe natürlich auch viele Schweizerinnen und Schweizer kennengelernt, die in den Schwarzwald gekommen sind, um dort die gute Luft zu genießen.
Wellnessen.
Und das waren eigentlich immer sehr aufgeschlossene, extrovertierte Menschen, sodass ich auch immer gedacht habe, naja, das Land selber ist wahrscheinlich, oder die Menschen hier müssen auch sehr extrovertiert sein und es muss zahlreiche Festhütten geben. Und das habe ich dann schon bemerkt, dass eigentlich in der Schweiz, haben auch meine Untersuchungen gezeigt, ja, vielleicht gerade mal 15% sich selber als extrovertiert beschreiben. Das heißt, die große Mehrheit ist eigentlich eher introvertiert, ist eher vorsichtig, vielleicht auch vorsichtig gegenüber Neuem. Ich habe sehr schnell gelernt, dass Plagöri kein Schmuse- und kein Kosewort ist. Und das hat mich dann eigentlich erstaunt von dem, was ich am Anfang vor 30 Jahren gedacht habe, als ich in dieses Land zog.
Interessant finde ich, Sie stellen ja Fragen stellen und Sie machen nicht einfach Aussagen über die Schweizerinnen und Schweizer. Ist das auch schon so ein bisschen typisch schweizerisch?
Naja, erstmal das Wesen der Kolumne ist ja, den Menschen Texte vorzulegen, die sie selber zum Nachdenken bewegen können, zur Selbstreflexion. Und ich denke eigentlich, dass in einem Land, was so vielfältig ist, was so viele Interessen unter einen Hut bringen muss, dass dort wahrscheinlich es stärker angezeigt ist, nicht zu urteilen, sondern eher Fragen zu stellen, mit diesen Fragen auch eben zum Nachdenken zu bewegen, andere mit ins Boot zu bekommen und das Urteile von vornherein, das vielleicht verbarrikadieren, so ein Weg.
Gehen wir doch eine von diesen Fragen durch. Ich kann eigentlich gar nicht anders als mit dem Bünzlitum anfangen, ein Wort, das wir Schweizerinnen und Schweizer sehr gerne auch selber immer wieder nutzen. Was verstehen Sie unter einem Bünzli?
Also ganz allgemein gesagt könnte man sich einen Bünzli vorstellen als einen Menschen, der beispielsweise bei Rot an einer Ampel stehen bleibt, obwohl kein Auto von links und rechts kommt. Oder prüfen Sie vielleicht einmal in Ihrem Kleiderschrank die Kleiderbügel, ob die alle von der gleichen Machart sind und vielleicht auch gleich ausgerichtet sind. Wenn ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie ein Bünzli sind. Das heißt, ein Bünzli ist ein Mensch, der in der Persönlichkeitsforschung einen hohen Grad an Gewissenhaftigkeit aufweist. Und diese Gewissenhaftigkeit geht einher mit einem Hang zur Ordnungsliebe, zur Selbstdisziplin, zum Fleiß, zur Leistungsbereitschaft, aber auch Konformität und Zuverlässigkeit. Und letzten Endes sind das Zeichen, wenn man das für sich selber beschreibt oder in Anspruch nimmt, dass man vielleicht ein Bünzli ist.
Und sehen wir das denn mit Bünzlis? Kann man das so irgendwie einordnen?
Also ganz generell ordne ich das ja mit Umfragen ein. Das heißt, ich verlasse mich auf Bevölkerungsumfragen von einer Vielzahl von Menschen oder führe diese selber durch. Also ganz generell können wir mit solchen Umfragen die Menschen dazu bewegen, sich selber einzuschätzen. Sie können sich also anhand von Aussagen einschätzen, ob sie gewissenhaft sind, mit konkreten Beispielen. Und wenn wir das machen und die Leute sich selber einschätzen, dann kommen wir zu einem Wert von etwa 50%, also die Hälfte der Bevölkerung, ordnet sich oder schätzt sich als gewissenhaft ein.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja aber auch, dass Gewissenhaftigkeit, also nicht nur ein Persönlichkeitsmerkmal, sondern weitaus mehr. Können Sie das erklären?
Also die Persönlichkeitsforschung geht ja auch davon aus, dass auf der einen Seite diese Persönlichkeitsmerkmale, wovon die Gewissenhaftigkeit eines ist, neben Offenheit und Extraversion und Verträglichkeit und emotionaler Instabilität, diese sogenannten Big Five, jeder und jeder von uns hat von dem einen mehr oder weniger, jeder ist ein bisschen etwas mehr gewissenhaft oder weniger gewissenhaft und das beschreibt zum einen unsere Persönlichkeit. Zum Zweiten ist es aber nicht nur eine Beschreibung der Persönlichkeit, sondern eben auch ein Merkmal oder verschiedene Merkmale, die Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn man also gewissenhaft ist, dann lenkt das unser Denken oder unser Verhalten in bestimmte Bahnen, auch mitunter politisch.
Mhm. Wie denn? Also kann man das ein bisschen festmachen?
Also die Umfragen, nicht nur in der Schweiz, auch international, wenn man jetzt erfahren möchte, wer tickt denn jetzt eher links und wer tickt denn eher rechts, auf einer ganz simplen Skala gemessen, ob man sich für links oder rechts hält, dann sehen wir, dass die Leute, je mehr sie sich für gewissenhaft halten, desto eher ordnen sie sich quasi im rechten Politspektrum ein. Oder je offener sich eine Person beschreibt, desto eher verortet sie sich im linken Spektrum. Das Gleiche gilt auch für Menschen, die verträglich sind, nett sind.
Aber engagieren wir uns jetzt als Gewissenhafte denn nicht eher für Schwächere, für Minderheiten, also so klassische linke Anliegen?
Also die Studien, die ich kenne und die ich auch selber durchgeführt habe, die haben immer einen Zusammenhang herausgefunden zwischen Gewissenhaftigkeit und der Idee, Menschen auf der ganzen Welt zu helfen. Aber in der Form, dass je gewissenhafter jemand ist, desto eher lehnt er das ab. Hingegen, wenn es um die Hilfe im eigenen Land geht, finden wir eigentlich keine systematischen Zusammenhänge zwischen der Ausprägung der Gewissenhaftigkeit und der Hilfe für Menschen im Inland.
Zu der nächsten Frage. Sind wir Schweizer gmögig? Und worin zeigt sich das?
Na gut, die große Frage ist ja erst auch mal, die ich mir auch in 30 Jahren immer wieder stellen musste und Antworten dazu bekommen habe. Was ist eigentlich gmögig? Ganz generell ist das ja ein Sammelbegriff für sympathisch, bescheiden, bodenständig, sehr umgänglich, vielleicht auch nett. Und also einfach jemand, mit dem man eigentlich gern Zeit verbringt. Es ist aber auch eigentlich ein Persönlichkeitsfaktor und bei den Persönlichkeitsmerkmalen würde das am besten die Verträglichkeit treffen, also eine Art von Umgänglichkeit. Verträgliche Menschen sind dann auch Menschen, die keine Täuschung vornehmen, keine manipulative Schmeicheleien an den Tag legen. Es sind auch Leute, die sich nicht an Gerüchten beispielsweise beteiligen. Und all das sind vielleicht dann auch gmöggige Menschen, also verträgliche Menschen.
Der Gmöggigkeitsfaktor, das finde ich noch interessant, ist auch ein politisches Instrument geworden. Der Gerhard Pfister zum Beispiel hat mal seinen Gmöggigkeitsfaktor als zu klein bezeichnet für eine Bundesratskandidatur. Der Uli Maurer, der hat sich mal einen gmöggigen SVP-Präsident gewünscht. Was sagt das über uns aus?
Also es gibt ja Forschungen auch von meinem Kollegen Adrian Vatter, die da zeigen, dass der Gmöggigkeitsfaktor schon wesentlich ist, um am Ende auch Bundesrat oder Bundesrätin zu werden. Das zeigt, diese Diskussion über die Gmöggigkeit zeigt für mich eigentlich auch so ein bisschen die stille Sehnsucht, in Harmonie miteinander auszukommen, auch in der Politik, Politik harmonisch zu gestalten, im Konsens die Harmonie vielleicht keinen Schlagabtausch zu absolvieren, der mit Grobheiten gepflastert ist oder der dann auch, und jetzt kommt noch ein anderes Modewort, zur affektiven Polarisierung führt, also zu Lagermentalitäten, wo die eine Seite nicht mehr mit der anderen kann. Und es soll dann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass seine Sehnsucht ist, dass wir keine maßlose Selbstinszenierung möchten, sondern vielleicht mehr dauerhafte Anständigkeit und vielleicht weniger große Gesten.
Hat sich denn die Wahrnehmung von gmöggigen Menschen verändert?
Das kann man vielleicht schwer sagen, ob sich die Wahrnehmung geändert hat. Was vielleicht sicher der Fall ist, dass gmöggige Menschen als solche vielleicht schwerer auffindbar sind durch die zunehmende Digitalisierung, die sozialen Medien und ihre Stimme vielleicht dort auch eher untergeht und sie nicht mehr so im Fokus sind wie die lauten, groben Stimmen, die einen rauen Umgangston für sich in Anspruch nehmen. Das kann dazu führen, dass am Ende eben auch gmöggige Menschen ja ein Sehnsuchtsideal sind.
Eine weitere Frage, die Sie in der Kolumne und im Buch thematisiert haben, und ich kann die jeden Morgen im Pendlerzug sehr gut beobachten, ist, lassen wir uns schnell stressen? Also ich meine, hat der Zug 3 Minuten Verspätung, so nehme ich es vor, dann wird gesäuft, geächzt, hässig aufs Zugpersonal geschaut. Lassen wir uns wirklich so schnell stressen?
Der Stress entsteht meiner Meinung nach durch ja verschiedene sich überlagende Mechanismen. Zum einen gibt es ja einen Zeitdruck, den man sich selber auferlegt und der psychologisch auch zu einem Stressgefühl führt. Also unser Leben und vielleicht auch die Arbeit ist ja gekennzeichnet, dass es häufig Unterbrechungen gibt. Man wird immer wieder weggerufen von der Arbeit. Es gibt dazu natürlich ein immerwährendes Multitasking. Es gibt die ständige Erreichbarkeit durch die Digitalisierung. Das alles fördert nicht unbedingt die Ruhe, die man an den Tag legen sollte. Dazu kommt dann auch sowas, was der Soziologe Rosa mal genannt hat, mit der sozialen Beschleunigung. Also nicht die Uhr läuft schneller, sondern die Zahl der Dinge, die wir eigentlich gleichzeitig erledigen möchten. Also wir wollen quasi mehr Reisen haben. Es gibt unglaublich viele Informationen. Wir haben verschiedene Kontakte, die nicht weniger werden durch die sozialen Medien. Wir haben eine Multioptionsgesellschaft, unglaublich viele Dinge, die wir auswählen können. Wir müssen permanent entscheiden. Und so entsteht natürlich auch noch ein Gefühl, dass wir eigentlich immer hinter den eigenen Möglichkeiten auch zurückstehen, was uns vielleicht dann auch wieder zum Stress verleitet. Und vielleicht am Ende muss man auch sagen, gibt es dann noch natürlich jetzt durch die Digitalisierung eine Verschiebung der Vergleichsebene. Früher hat man sich verglichen mit den engsten Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde. Heutzutage vergleicht man sich ja oder hat die Möglichkeit, sich mit der gesamten Welt zu vergleichen. Und so gibt es natürlich immer welche, die besser sind. Und das erzeugt natürlich dann auch wieder Stress, wenn ich durch die Digitalisierung mich permanent und die sozialen Medien vor allen Dingen vergleichen kann. All das, dieses Gefühl, diese Mechanismen werden natürlich beim Menschen stärker in Kraft gesetzt, die einen hohen Grad an emotionaler Instabilität oder Neurotizismus aufweisen oder sich den selber zuschreiben als Persönlichkeitsmerkmal. In der Schweiz sind das nur rund 8-10%, muss man sagen, die sich selber quasi als emotional instabil betrachten.
Und wie viel bezeichnet sich als schnell gestresst?
Das habe ich nie gefragt.
Wenn ich jetzt eine Person bin, die mich eben schnell stressen lässt, kann ich etwas daran ändern? Oder bringt mir das wie gar nicht so recht weg?
Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass diese Persönlichkeitsmerkmale, über die wir jetzt gesprochen haben, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, jetzt die emotionale Instabilität, das sind Persönlichkeitsfaktoren, von denen die Forschung annimmt, dass sie zu einem gewissen Grad vererbt sind. Und auch bleiben. Also man kann eigentlich gar nicht aus seiner Haut raus. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sie nur einen gewissen Teil in uns ausmachen, diese Erblichkeit. Und dass wir natürlich schon auch durch Umstände uns verändern können. Es gibt genügend Forschung, die zeigt, dass auch die Persönlichkeitsfaktoren sich im Leben ändern. Dass wir gewissenhafter werden im Laufe des Lebens. Dass wir auch verträglicher werden. Und dass wir dann eben auch weniger emotional instabil werden im Laufe des Lebens.
Ein Stückchen weit damit verbunden, die nächste Frage. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Was haben Sie da über die Schweizerinnen und Schweizer gelernt?
Ungefähr 50% würden sich als Pessimistinnen bezeichnen in der Schweiz. Was ich gelernt habe in der Mischung aus den Umfragen, die ich analysiere, aber auch meinen Alltagsbeobachtungen, die ich in diesem Buch natürlich auch mit beimische, ist, dass der Pessimismus nicht einfach nur eine schlechte Laune ist, sondern eher auch so eine Art kulturelle Vorsichtstechnik der Schweizerinnen und Schweizer. Also man rechnet vielleicht lieber mal mit Schwierigkeiten, um nicht von ihnen überrascht zu werden. Oder es gibt auch dieses Understatement, dass eine allzu große Euphorie vielleicht nicht unbedingt zur Kultur der Nüchternheit, Bescheidenheit und Selbstkontrolle passt. Wer also hierzulande optimistisch auftritt, der riskiert sehr schnell als vielleicht leichtsinnig oder auch großspurig zu gelten. Und vielleicht ist es sogar so, dass der Griesgram sozial akzeptierter ist als der Schwärmer oder die Schwärmerin.
Hat der Anteil der Pessimistinnen und Pessimisten, die sagen, mein Glas ist hier halb leer, hat denn der zugenommen über die Jahre?
Der hat zugenommen über die Jahre der letzten 20, 25 Jahre. Was vielleicht auch kein Wunder ist, wenn man daran denkt, in welchen krisenhaften Zeiten wir leben und welche Krisen wir letzten Endes absolvieren, die Hintergrundmusik zum Verhalten, pessimistischen Verhalten, Einstellung dann auch spielen. Das kann man vielleicht dann auch damit erklären, dass dieser Pessimismus natürlich auch ein bisschen vom Wohlstandsparadoxon geprägt ist, nämlich je mehr man eigentlich dann zu verlieren hat, umso höher ist nämlich oder umso größer ist die Sorge, dass es einem schlechter gehen kann, was dann auch in den Pessimismus wieder resultiert.
Sie stellen in Ihrem Buch auch die Frage stellen zum Anregen, damit man sich selber fragen kann, wo stehe ich eigentlich? Jetzt gerade bei dieser Fragestellung, ist das Glas halb voll oder halb leer, finde ich, haben Sie einen recht interessanten Trick angewendet, wo man das herausfinden kann. Die Kreuzworträtselfrage.
Also man muss generell sagen, dass ich ja versuche in dem Buch leserfreundlich, leserinfreundliche Dinge zu vermitteln, dass sie auch selber in der Lage sind, am Ende nach diesen 52 Texten spielerisch einzuordnen, ob sie Schweizerin oder Schweizer sind oder wie viel sie davon in sich tragen. Und das versuche ich natürlich immer irgendwie durch Witz und Charme zwischen den Zeilen auch durchschimmern zu lassen. Und bei dieser Kreuzworträtselfrage, wenn es um Optimismus, Pessimismus ging, da hat mir der österreichische Kabarettist Karl Farkas eben weitergeholfen, denn er meinte, Optimistinnen daran zu erkennen, dass diese ein Kreuzworträtsel sofort mit dem Kugelschreiber ausfüllen. Und jetzt können Sie sich überlegen, welchen Stift Sie eigentlich zur Hand nehmen.
Wenn wir kurz einen Schritt weg machen. Mein Eindruck ist ja, die Schweiz ist sehr stark auf der Suche nach der Identität, will die Identität definieren. Stichwort 10 Millionen Schweiz. Wer gehört zur Schweiz, wer nicht? Bald stimmen wir über die Neutralitätsinitiative ab. Was haben Sie für einen Eindruck? Ist die Schweiz mehr darin bestrebt, die Identität zu finden als unsere Nachbarländer?
Also den Eindruck habe ich nicht. Ich denke, dass das in vielen Ländern auch ein Prozess ist, der vonstatten geht. Wir denken an England und den Brexit. Wir denken vielleicht auch an Schweden, die nach 210 Jahren der Neutralität ja dann der NATO beigetreten sind. Es gibt vielleicht den Unterschied, dass in der Schweiz eben die direkte Demokratie ein Wesensmerkmal ist und die Schweiz regelmäßig zu Identitätsdebatten zwingt, wenn man so will, also über die Neutralität, über Einwanderung, Europa, Armee. Also es wird quasi ständig öffentlich diskutiert oder verhandelt, was in anderen Ländern vielleicht nur einmal entschieden wird und dann verwaltet wird.
Mhm. Wo sehen Sie die Gefahren denn drin?
Also wenn wir an Alexis de Tocqueville denken, dann können wir vielleicht von einer fieberhaften Erregung sprechen, die dem politischen System der Gesellschaft nicht gut tut. Das heißt, wenn wir immer dazu aufgerufen werden, über Dinge abzustimmen, zu diskutieren, wenn es immer wiederholte Debatten gibt, kann das auch zu Unsicherheiten führen in der Bevölkerung. Wir könnten zum Zweiten eine Gefahr darin sehen, dass es vielleicht durchaus komplexe Fragen sind, über die da verhandelt wird und die wir auf ein Ja oder Nein reduziert bekommen. Und wir können natürlich darüber nachdenken, ob diese ständigen Abstimmungskämpfe, die es gibt, ob die eigentlich nicht auch die Gesellschaft auseinandertreiben, sprich eben Lagerbildung begünstigen und eben damit auch vielleicht die affektive Polarisierung.
Gleichzeitig, was sind die Chancen drin, dass eben die Schweiz immer wieder die Möglichkeit hat, zu verhandeln und Ja oder Nein zu sagen?
Also die eine Chance ist natürlich, dass in dem Fall jetzt vielleicht auch die Identität offen bleibt. Das heißt, sie kann immer wieder demokratisch korrigiert werden, in die eine wie in die andere Richtung. Konflikte werden sichtbarer durch diese Abstimmungen, bevor sie sich verhärten. Oder ganz klar ist auch, dass diese Entscheidungen an der Abstimmungsurne natürlich auch eine besondere Legitimität aufweisen, die natürlich auch systemstützend ist.
Woran denken Sie, wenn Sie sagen, aber man kann auch wiederum korrigieren in der Schweiz?
Dass Sie natürlich immer wieder auch abstimmen können, dass Sie letzten Endes diese Frage wieder neu aufwerfen können, wenn Sie vielleicht merken oder wenn ein Teil der Bevölkerung denkt, man marschiert in die falsche Richtung.
Und damit würde ich gerne noch ein paar von Ihren politischen Swissness-Fragen noch mitnehmen. Zum Beispiel, betreiben mehr Schweizerinnen und Schweizer Politik im Supermarkt? Woran erkennt man das?
Also das ist ein schönes Bild, diese Politik im Supermarkt aus der amerikanischen Politikwissenschaft. Zwei Forscherinnen haben das vor 20, 30 Jahren einmal entworfen und sie haben damit gemeint, dass wir uns auch beim Einkauf politisch verhalten. Das heißt, wenn wir vor dem Regal stehen, dann fragen wir uns wahrscheinlich, ob wir bestimmte Produkte nach politischen, ökologischen oder ethischen Gründen auswählen oder ob wir diese Produkte gar ablehnen aus eben diesen Gründen. Und dieses so indizierte Konsumverhalten soll eben dann auch zu Veränderungen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft führen, weil diese Kaufentscheidung soll beispielsweise auch verwerfliche Praktiken zum Stillstand bringen.
Welcher das will ich? So politisch entscheiden im Supermarkt?
Also wir unterscheiden zwischen, wie gesagt, dem Boykott, also man lehnt bestimmte Waren ab, und dem Boykott, das heißt, wir wählen Waren gezielt aus. Und 44% geben an, dass sie Waren gezielt auswählen und 30% geben an, dass sie Waren gezielt auch ablehnen.
Ist das eigentlich so ein bisschen wie eine zusätzliche Möglichkeit von der Einflussnahme neben Wahlen und Abstimmungen?
Ja, es gibt natürlich ein ganzes Repertoire an politischen Beteiligungsmöglichkeiten. Sie haben es selber erwähnt, es gibt die Wahlen, es gibt in der Schweiz natürlich die Abstimmung zuhauf. verschiedenen Ebenen auch noch des Systems. Und es gibt dann eben auch andere Formen wie Protest oder man spricht auch von einer Form, wenn man zu Politikerinnen Kontakt aufnimmt. Und da ist natürlich jetzt der politische Konsum, wie die Politik im Supermarkt auch genannt wird, eine weitere Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen.
Mhm. Damit verbunden eine sehr grosse Frage, die Sie in Ihrem Buch stellen. Vertrauen wir im Bundesrat? Warum ist die Frage überhaupt wichtig?
Mit dem Vertrauen in den Bundesrat, generell mit dem Vertrauen auch in politische Führungsfiguren, ist ja die Überzeugung gemeint, dass die politischen Eliten oder die Institutionen wohlwollend und rücksichtsvoll mit unseren Präferenzen und Wünschen umgehen. Und wenn wir diese Gewissheit haben, dann tun wir uns auch leichter damit, eine Regierung bei uns im Bundesrat eine gewisse Macht zu übertragen, ohne dass wir diese 7 Auserwählten persönlich kennen, sondern es reicht einfach, dass wir aus unserer Erfahrung wissen, dass der Bundesrat als solcher fair, gerecht und gemeinwohlorientiert operiert. All das ist dieses politische Vertrauen, was wir entwickeln aufgrund von Erfahrung, ist ein zentrales Fundament für die Stabilität von Demokratien.
Wie steht es denn jetzt konkret um unser Vertrauen in die Landesregierung?
Die Schweiz ist im internationalen Vergleich und auch im europäischen Vergleich im Besonderen das Land, was mit die höchsten Vertrauensanteile aufweist. Über 60% vertrauen dem Bundesrat. Es gibt immer wieder Statistiken, wo die Schweiz an der Spitze ist im internationalen Vergleich, wenn es eben um dieses politische Vertrauen in die Regierung geht.
Und das eigentlich trotz dem Aufschwung von Populisten, trotz dem Zurückziehen in die Echokammer, was sagt das vielleicht auch über die Schweiz letztendlich aus?
Das ist natürlich ein klarer Hinweis meiner Ansicht nach, dass hier das Wissen um die politische Mitsprache wirkt. Das heißt, die Schweizerinnen und Schweizer, die haben die Überzeugung, dass sie politisch gehört werden. Wir nennen das mit dem Fachbegriff externe Wirksamkeit. Das heißt, wir haben in der Schweiz eine Situation, dass die Selbstzuschreibung politischer Kräfte in der Bevölkerung sehr hoch ausfällt. Die Schweiz ist Spitzenreiterin, wenn es um diese externe Wirksamkeit geht. Das alles zeigt, dass das Auseinanderklaffen zwischen Regierung und Bevölkerung sehr gering ist. Diese externe Wirksamkeit, die hat auch nicht abgenommen in den letzten 20 Jahren. Die ist relativ konstant geblieben. Und dieses Wissen letzten Endes, dass man immer gehört wird, dass man letzten Endes politisch einflussreich sein kann, das führt auch eben dazu, dass wir uns politisch nicht entfremden vom System.
Gleichzeitig hört man ja doch immer wieder, gerade so seit Corona, oder, dass quasi so ein bisschen das Misstrauen in die Behörden gestiegen ist. Sind das einfach besonders laute Stimmen oder woher die Diskrepanz?
Also wir müssen bei dieser Frage immer natürlich sehr genau schauen, was wird abgefragt? Werden die einzelnen Mitglieder in den Fokus gerückt? Der Abfrage wird ihre Leistung bewertet. Dann kann das sehr schwanken von Umfrage zu Umfrage, von Zeit zu Zeit. Wird die Institution des Bundesrats als solches abgefragt und das Vertrauen und jetzt nicht letztlich auch die Leistungsbilanz, dann haben wir eigentlich eine relative Stabilität in den letzten 20, 25 Jahren. Das heißt, es kommt immer genau darauf an, was erfragt wird. Und es kommt dann auch noch darauf an, welchen Zeithorizont wir anlegen. Ob wir vergleichen das Vertrauen der letzten 5 Jahre, das ist dann etwas gesunken, oder ob wir wiederum längere Perioden vergleichen, das wird Mitte der 90er Jahre beispielsweise, da sehen wir eine Stabilität des Vertrauens in den Bundesrat.
Und Sie, Herr Freitag, beobachten die Schweiz jetzt eben seit 30 Jahren. Wie viel Schweiz steckt mittlerweile in Ihnen? Erkennen Sie auch, dass Sie gewisse Sachen angenommen haben?
Also ich glaube, dass mittlerweile sehr, sehr viel Schweizerisches in mir steckt. Ich lebe ja mehr als die Hälfte meines Lebens jetzt in der Schweiz und ich müsste ja aus Teflon sein, wenn das nicht in irgendeiner Weise durchgesickert wäre. Ich praktiziere die Schweizer Grammatik des Zusammenlebens inzwischen. Das heißt, ich benutze eher den Konjunktiv als den Imperativ und ich versuche, Aufforderungen nicht mit einem Ausrufezeichen, sondern mit einem Fragezeichen am Ende auch zu versehen.
Worin wären Sie vielleicht noch gerne manchmal ein bisschen mehr wie die Schweiz? Punkt Dogmäigkeit, Bünzlitum etc. Und wo vielleicht weniger?
Ich glaube, ich bin eigentlich recht zufrieden so, wie ich jetzt bin, mit all dieser Mischung zwischen Deutsch und Schweiz.
Und feiern Sie den 1. August oder eher nicht?
Ich werde den 1. August im Kreise der Familie feiern, natürlich.
Auch das ist ein bisschen typisch schweizerisch. Danke vielmals, einen Freitag für das Gespräch.
Herzlichen Dank, es hat großen Spass gemacht.
Noch mehr von diesen Fragen, insgesamt 52, könnt ihr euch im neuen Buch von Markus Freitag durchspielen und euch selber damit mal «Wie viel Schweiz steckt in Ihnen?», heisst das Buch. Das gibt es überall, wo es Bücher gibt. Wir verlinken es euch auch im Episodenbeschreib. Diese Folge von «Apropos» hat Sibylle Hartmann produziert und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.